Radio Maria.
Lebenshilfe.
Ja, und jetzt begrüße ich Sie ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Sendung mit Anna-Maria Malkusch. Sie ist jüdischstämmige Christin und hat sich sehr intensiv mit dem hebräischen Denken oder auch eben mit dem christlichen Denken befasst. Wir haben schon einige Sendungen mit ihr gehabt. In der letzten Sendung haben wir auch über Shavuot, das ist das Pfingsten, in der jüdischen Tradition nachdenkt. Heute wollen wir weiter schauen, und das hebräische Denken im Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen anschauen. Da geht es auch um den Bund. Es geht aber immer auch darum, den Brüder besser zu verstehen. Dann Maria Malkusch ist uns heute aus Emmaus in einem Kloster in Israel zugeschaltet. Ich freue mich sehr, Anna-Maria Malkusch, dass wir so direkt in die Heimat Jesu jetzt gehen dürfen, mit Ihnen verbunden aus einem Ort, der ja auch eine so reiche Tradition hat und der auch gerade jetzt das Fest, das wir vor kurzem gefeiert haben, Fronleichnam, dafür eine ganz besondere Bedeutung hat. Ganz herzlich willkommen wieder bei Radio Maria.
Ja, ich begrüße auch alle Hörer und Hörerinnen, jung und alt, wirklich mit ganz besonderer Freude hier aus Israel, hier aus Emmaus. Und es ist schon echt etwas Spezielles, dass die Möglichkeit heute auch technisch besteht, über diese Distanz hinweg einfach quasi direkt die Dinge vor Ort zu berichten, wie sie waren. Und ich danke einfach auch Radio Maria und speziell dir, Corinne, dass hier so eine offene Tür ist, über das zu sprechen, was ich denke für uns im Verständnis füreinander und im Umgang miteinander so wichtig ist. Und du hast es ja schon angesprochen, deswegen fange ich damit jetzt auch mal an. Emmaus. Es geht auch hier ins Hebräische rein. Also dieser Standpunkt, dieser Ort Emmaus ist ja der Ort, an dem wir nicht uns beide nur kennengelernt haben mit einer anderen Gruppe letztes Jahr, sondern wo Jesus seine zwei Jünger begleitet hat. Und sie konnten es nicht sehen. Sie konnten nicht sehen, um was es ging. Sie konnten ihren Erlöser nicht sehen. Sie haben nicht damit gerechnet. Und erst als er das Brot brach, gingen ihnen die Augen auf, sagt uns die Schrift. Und das hat mit uns heute hier sehr, sehr viel zu tun, weil wir ja Fronleichnam gefeiert haben, auch hier. Dazu sind sogar junge Leute aus Amerika da gewesen, junge Katholiken, die einfach auch hier von der Gemeinschaft der Seligpreisungen eine ganz besondere Zeit verbracht haben. Und in diesem kleinen Kloster, so mitten in Israel, mitten im hebräischen Umfeld, gab es eine tolle Prozession und es gab Anbetung und es gab einfach diese Wertschätzung für das Brechen des Brotes, was unser Herr Jesus Christus ist. Er ist ja unser Brot. Und die messianischen Juden haben das ja auch voll begriffen. Sie gehen ja den Weg unseren Brüdern in Israel selber, den Juden, ist da noch der Vorhang, von dem wir in der Bibel gesprochen bekommen, ein Stück weit über die Augen gezogen. Aber wir haben hier etwas ganz Besonderes an diesem Ort, der übrigens auch sehr, sehr geschichtsträchtig ist. Denn direkt hier an Emmaus hat es eben ein paar tausend Jahre vor Christi Geburt, hat es hier die Ereignisse um die Makkabäer gegeben. Also die Makkabäer, die eben genau das, von dem wir in den letzten Sendungen auch ab und zu gesprochen haben, das griechische Denken und die Griechen selbst zurückgeworfen haben. Und nur in der Einheitsbibel haben wir ja die Geschichte der Makkabäer auch beschrieben. Ich gehe da jetzt heute nicht drauf ein. Wir haben ja noch Chanukka im Dezember. Da kann dann über das Lichterfest kann dann einiges mehr berichtet werden. Aber das ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Das Miteinander und Füreinander-Dasein als Tor, als ein Tor des Lebens, das verteidigt werden konnte, Verteidiger des Glaubens, hat durchaus auch etwas mit Jesus zu tun. Denn er hat uns ja den Glauben, den neuen, den erneuerten Bund geschenkt. Und es ist jetzt der Übergang sozusagen aus dem letzten Mal, wo wir ja über Shavuot gesprochen haben, das Fest des Bundesschlusses. Und 1500 Jahre später hat dann der Heilige Geist durch die Ausgießung in Jerusalem diesen Bund auch bestätigt. Und da war Jesus ja schon zum Vater wieder hochgegangen. Das haben wir letztes Mal ein bisschen näher angeschaut. Und jetzt kommt der Punkt, dass eben Hebräer, die Juden, als Bündnispartner von langer Hand vorbereitet sind. Also wir haben ein Bundesverständnis, das hier im jüdischen Volk sehr, sehr viel stärker gegenwärtig ist. Auch wenn sie sich immer noch auf den mosaischen Bund beziehen, ist ihr Wissen, ihr Verständnis um eine Bundesbeziehung, und das ist eine Gottesbeziehung, sehr viel stärker ausgeprägt wie bei uns. Katholiken, Christen, wir haben das so stark verselbstständigt, wir haben das als so selbstverständlich angenommen. Ja klar, wir haben ja Jesus Christus, er hat alles für uns erkauft, er hat sein Blut für uns vergossen und damit sind wir in einem neuen Bund. Sehr viele Gelehrte sagen sogar, es ist in dem Sinne kein neuer Bund, sondern ein erneuerter Bund, weil die Basis, das Alte Testament, die Tora, die gehört eben nach wie vor zu diesem Bund. Und wir sind in unserer eigenen, in unserem eigenen Verständnis so leicht damit umgegangen, dass wir uns im Allgemeinen, also weder in der Schule, im Religionsunterricht, noch zu anderen Gelegenheiten oder in der Katechese, wird da sehr deutlich drauf Bezug genommen. Das ist sehr schade, denn wenn wir nicht wissen, was ein Bund bedeutet und was dahinter steckt, was wirklich die Bedeutung vom Bund, Bundespartner, Bundeszeichen, Pflichten, Rechte, das gehört alles zu einem Bund. Und Gott hat ja sein Volk, und wir wissen, dass wir ja zu seinem Volk gehören. Es geht ja nicht um die Juden alleine, auch wenn sie das schon ein paar tausend Jahre länger üben, sondern es geht um uns alle. Wir sind eingepfropft, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, in den Ölbaum. Und wir lernen vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen stärker, uns bewusst zu machen, was diese Beziehung zu Gott, was diese Beziehung zu Jesus wirklich bedeutet. Und dann fangen wir vielleicht doch mal beim Anfang an, so wie Gott es quasi seinem auserwählten Volk ursprünglich mal beigebracht hat und wir davon lernen können. Also wir haben diesen abrahamitischen Bund, damit hat er ganz am Anfang ja angefangen und da wurde es klar, dieser Bund, den er mit Abraham eingegangen ist, war ganz klar von ihm ausgegangen und Abraham musste gar nichts dafür tun. Und ich will jetzt gar nicht die Bündnisse alle so detailliert aufklären, sondern ja auf unsere neuere Bundesbeziehung zu Jesus auch kommen. Aber es ist trotzdem wichtig, denn er hat bei Abraham hat er ja angefangen, dann ging es bei Noah weiter und da gab es auch ein Bundeszeichen, das nämlich den Regenbogen. Und hier haben wir eine ganz besondere Erfahrung machen müssen und den Juden ist das recht klar. Diese konstante Überschreitung von den Vorgaben Gottes als Bundesbestandteil, die sind so überschritten worden, es ist also so viel Sünde in die Welt gekommen, dass Gott gar keine andere Möglichkeit mehr hatte, als zu sagen, okay, jetzt ist Schluss. Und er hat mit Noah und seinen Söhnen und Schwiegertöchtern eben wieder angefangen, 8 Personen. 8 steht nun mal auch für die Zahl als Neuanfang sozusagen. Und wir haben ein Bundeszeichen, diesen Regenbogen. Und Dann kommen wir zu Mose. Und da sind wir ja ein paar Mal jetzt in diesen letzten Sendungen schon ein bisschen weiter vorangekommen. Diesen Auszug aus Ägypten und dann diesen Weg bis zum Sinai, bis zum Berg Sinai. Und hier gab es auch einen Bund, aber eine besondere Art von Bund, nämlich einen Ehebund. Und das letzte Mal haben wir ein bisschen über die verlorene erste Liebe gesprochen, die uns ja auch in den Offenbarungsbriefen gleich als allererstes genannt wird. Und da geht es ja auch, wenn ich eine Liebe verliere oder ihr nicht mehr treu bin, dann habe ich eine Beziehung verloren. Und hier gehen wir einfach weiter. Wir haben eben durch Mose diesen Bund als Mittler noch geschlossen bekommen und haben einen Hochzeitsvertrag, diese sogenannte Ketuba, haben wir letztes Mal gehört. Und das sind die 10 Gebote. Und mit diesen 10 Geboten, aber das ist eben einfach auch der Schabbat drin, als drittes Gebot, wir sollen den Schabbat halten. Und die Juden haben über Jahrtausende gelernt, diesen wichtigen Bundesbestandteil auch für sich einzuhalten. Also dieses dritte Gebot ist für sie bis heute ein absolut Baustein, eine wichtige Säule in ihrem Glaubensleben, genauso wie die Feste des Herrn. Wir haben da ein bisschen über Schawot gesprochen, wir haben ein bisschen über Pessach gesprochen, das nächste große Fest, was wirklich vorgeschrieben ist in der Bibel, im 3. Mose 23, ist dann Sukkot. Da werden wir im September, Oktober dazu kommen. Aber diese Vorgaben, die Gott hier gegeben hat für diese Bundesbeziehung, die sind für das Volk Israel, das waren ja ursprünglich diese 10 Stämme, jetzt sind es nur noch Juden, das ist Juda, Benjamin und Levi sozusagen, das Südreich. Sie haben sich darauf eingelassen, sie sind Bundespartner. Aber sie haben genau wie wir als Menschen oftmals versagt, sind immer wieder über den Bund und seine Pflichten und Rechte hinausgegangen, haben den Bund gebrochen und zwar schon sehr früh, also direkt nachdem Mose sozusagen die Hochzeitstafeln, diese Ketuba mit runtergebracht hat. Vom Berg Sinai gab es bereits den ersten Bundesbruch, nämlich Götzendienst. Und an dem Punkt möchte ich gerne mal noch einhalten, weil er für uns alle so wichtig ist. Ein Bund, ich werde ihn gleich noch ein bisschen näher definieren, ein Bund ist ein Rechtsverhältnis. Und im Glauben denken wir oftmals nicht so pragmatisch, was brauchen wir denn eigentlich ein Rechtsverhältnis zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und mir. Das reicht doch, wenn wir für Verträge solches Rechtsverhältnis zwischen Menschen haben. Aber es hat was mit Treue, mit Beständigkeit, mit Transparenz, mit Beziehung zu tun, aber wie gesagt auch mit wichtigen Punkten, die es gilt einzuhalten. Wenn die nicht eingehalten werden, hat Gott ganz klar gesagt, gibt es Strafen. Also wenn wir 5. Mose 28 lesen, Segen und Fluch, da steht ganz klar drin, wenn ihr euch für das Leben entscheidet und damit auch mir zu folgen und gehorsam zu sein, dann kommt das und das und das und das. Können wir ja gerne mal drauf eingehen zum anderen Zeitpunkt. Aber wenn ihr es nicht tut, wenn ihr vorzieht, ungehorsam oder nur eurem eigenen Willen und auch euren eigenen Plänen vorzuschreiten, dann kann ich nicht einfach zugucken, dann gibt es einfach auch Strafen. Also Regelübertritte werden auch im Fußball, werden in jedem anderen Sport mit entsprechenden Strafen belegt und das sind Flüche. Wir kennen die alle, wir wissen heute schon noch, gerade im Katholischen ist es ganz, ganz klar und es ist ein großer Vorteil, dass wir hier von unserer Glaubenserziehung noch ein bisschen mehr wissen. Wir wissen, dass es sowas wie Flüche gibt. Wir wissen, dass es sogar Generationsflüche gibt, die sich über viele Generationen wiederholen. Und das sind in dem Sinn die Folgen dessen, dass wir nicht mit Gott zusammengearbeitet haben, dass wir uns nicht nach seinen Richtlinien gehalten haben. Und wir sehen das sehr schön im Alten Testament. Das wird uns das ja wirklich an Beispielen auch immer wieder erklärt. Das heißt, wir sehen, wenn das Volk voll daneben gelegen hat, es kam eine Plage, dann haben mal Schlangen zugebissen und dann musste Mose sogar ein besonderes Zeichen, einen bronzenen Stab mit einer Schlange machen, damit nur der, der diesen Stab anschaute, wieder gesunden kann. Wir wissen heute, das ist ein sogenanntes prophetisches Zeichen oder ein Vorschatten über das, was wir im Neuen Testament dann mit Jesus erlebt. Also wir haben Plagen, wir haben Krankheiten, wir haben ganz verschiedene Dinge. Und es betrifft uns heute. Ich meine, schauen wir uns doch mal an, wie viele Krankheiten wir zu Hause in unseren eigenen Familien haben. Ich selbst hatte eine Mutter, die mit 3 Krebsarten nacheinander ihr Leben beendete und trotzdem in einem solchen Frieden, in einem solchen Freude heimgegangen ist, dass das lediglich der Schluss war von einem Leben, das sehr auch dem Herrn zugeweiht war. Und wir denken schon, okay, wir haben doch ein gutes Leben geführt, wir waren doch einigermaßen so in Ordnung, wir haben niemand umgebracht, kleine Gelegenheitslügen oder kleine Halbwahrheiten mal abgesehen, so im großen Ganzen, den glauben wir uns da nichts vorwerfen zu müssen. Und es stimmt eben nicht ganz. Wir brauchen da wirklich den Heiligen Geist, der uns täglich auch überführen darf und soll, damit wir sehen, wo wir da daneben liegen. Das ist jetzt mal nur so ein grober Abriss, der uns zeigt, also wir haben mit unseren jüdischen Brüdern im hebräischen Denken ein sehr stark verwurzeltes Bundesverständnis und einen Bundesgott. Sie haben eben nur diesen einen Gott, Hashem oder Yahweh, und können das so schlecht nachvollziehen, warum wir Vater, Sohn und Heiliger Geist haben. Aber wir haben auch, wir wissen, es ist eins. Wir sind in einer monotheistischen Religion, die christliche Religion ist monotheistisch. Wir haben einen Gott, der eben sich in Vater, Sohn und Heiligen Geist zeigt. Und wir sehen, dass das, was uns hier gegeben ist durch diesen Bund, dass wir das durch Jesus Christus alles schon erledigt bekamen. Wir wissen, er hat dieses Blut, das Bestandteil ist von einem Bund, nämlich im Hebräischen heißt es, ein Bund wird geschnitten, also Bündnisse unter Menschen, aber auch zwischen den Menschen und Gott wurde geschnitten. Das habe ich lange Zeit nicht verstanden, bis mir jemand diesen hebräischen Kontext auch erklärt hat. Man hat sich wie bei der Blutsbrüderschaft, weil man ja meistens noch nicht geschrieben hat oder so, oder das nicht kannte oder konnte, hat man sich ein bisschen in den Finger gestochen oder geschnitten und hat das ausgetauscht als innigstes Verhältnis zwischen den Menschen damals. Und zwischen Gott und den Menschen war es eben nicht, dass ein Mensch geopfert werden soll oder menschliches Blut fließt, sondern Tierblut. Aber es war Blut. Und Blut, im Blut ist Leben. Es ist also eines der allerwichtigsten Bestandteile. Und dieses Leben, das diesen Blutsbund dann quasi auch besiegelt, den hat Christus für uns für alle Zeit eben auch besiegelt. Und wir sagen immer, ja, er ist für uns gestorben, damit die Sünden weggewischt werden können, damit das einfach auch erledigt werden kann. Aber es ist nicht nur eine Tatsache, die so locker vom Himmel fällt, sondern Dieses Bundesverständnis bedeutet auch, dass wir es aktiv in Anspruch nehmen dürfen, dass wir Buße tun dürfen, Buße tun müssen. Wir müssen uns darüber klar sein, dass wir nicht immer oder meistens sogar nicht in diesem Bund wirklich drin sind, sondern dass wir Übertretungen haben und dass die am laufenden Band passieren. Das ist den Juden ein bisschen bewusster gewesen heutzutage, sind auch im säkulären Bereich dieses Verständnis nicht mehr ganz so klar wie bei uns in der heutigen Zeit auch nicht. Also da verwischen sich die Grenzen schon auch sehr stark. Aber das ändert nichts daran, dass Gott uns ganz, ganz klar viele Male in der Heiligen Schrift sagt, das sind ewige Bündnisse. Also bei Abraham hat er ganz klar gesagt, es ist ein ewiger Bund. Jesus Christus ist ein ewiger Bund. Also wir haben, wenn wir das Wort ewig haben oder immerwährend, ja schon eine deutliche Aussage. Und ein ewiger Bund gilt für alle, die sein Volk sind. Und das ist diese wunderbar verbindende Brücke zwischen dem jüdischen Volk und uns als Christen. Sie haben da manchmal noch mehr Probleme wie wir, aber vielleicht ist das, was wir durch das Neue Testament, oder nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt, ist das, was wir durch das Neue Testament, das, was wir durch Jesus haben, nämlich Liebe und Gnade, ein ganz wichtiges Brückenbauinstrument Gottes, damit wir diesen älteren Bruder, den wir hier haben, und das haben ja einige Päpste auch bestätigt, das ist der ältere Bruder, den wir nicht nur respektieren, sondern eben einfach auch wirklich in der Liebe Christi lieben dürfen und sollen. Und dass wir hier ein Stückchen weiter sind. Wir haben diese Gnade, wir haben diese Liebe, aber uns das bewusst zu machen, dafür ein Verständnis zu bekommen, das ist, glaube ich, etwas, was auch mit dieser Sendung hier angegangen werden kann oder ein bisschen weitergeführt werden kann. Und da tun sich die Juden ein bisschen schwer, und zwar nicht in dem Annehmen des Menschen. Das gehört zu ihren Grundausstattung. Das wird im Alten Testament, im Bundesverständnis ganz klar immer wieder gesagt. Gott sagt ganz klar, wie sie mit Fremden umzugehen haben, dass sie sie lieben sollen, dass sie sie nicht ausbeuten sollen, dass sie sie an ihren Feiertagen teilhaben lassen sollen, unter bestimmten Bedingungen. Also wir haben im jüdischen Leben durch die rabbinischen Auslegungen ganz viel Nächstenliebe. Im ganzen Praktischen. Sie üben das, aber sie haben eben Christus noch nicht. Und dadurch verlieren sie sicherlich in manchen Bereichen diesen freien Durchgang in den Himmel. Aber sie haben den gleichen Gott wie wir auch. Sie sind unser älterer Bruder. Und sie haben uns manches im Üben, denke ich, voraus.
Vielen herzlichen Dank, Anne-Maria Malkusch. Wir hören hier ein Lied. Das geht hier auch um Emmaus. Wir sind mit Anne-Maria Malkusch, die heute aus Emmaus aus uns zugeschaltet ist, verbunden.
Erkennen und unseren Meister dich nennen. Brannte in uns nicht ein Feuer, da du die Schriften erklärest, wurden die Herzen nicht freier, die du mit Hoffnung genährest. Ehre dem Vater im dem Sohne unserm Erlöser, dem Geiste unseren Tröster, jetzt und alle Zeit.
Ja, wir sind in der Sendung mit der Anna-Maria Malkusch, die uns heute aus Emmaus in Israel zugeschaltet ist. Es geht wieder ums hebräische Denken, auch im Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen. Und heute denken wir über den Bund nach, das Bundesverständnis, das im jüdischen Denken sehr stark ist. Und der neue Bund, den wir mit Jesus in seinem Blut auch haben, eine Art ein Blutbund, das geht auch ins christliche Denken hinein. Anna-Maria Malkusch, ein Blutbund, das tönt für uns schon ein bisschen fremd. Was hat das heute noch mit uns zu tun?
Ja, ein Blutbund klingt für uns fremd. Das klingt sogar eher so ein bisschen nach Indianer, so als wir kleine Kinder waren. Vor allem die Jungs, ne, die haben sich dann ein Blutbund, ein Versprechen gegeben. Aber wir müssen in dem Fall die Ernsthaftigkeit tatsächlich mal vom Wort her verstehen. Bevor ich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen mehr noch zu der Definition sage, Gott hat von Anfang an, also schon bei Abraham, hat er diese Opferung von Tieren durch Blut in der Stellvertretung als ein Symbol, als ein absolut notwendigen Bestandteil für die Rechtsmäßigkeit des Bundes gegeben. Und leider gibt es viel zu viel Religionen, Hinduismus auch, Buddhismus zwar weniger, aber Hinduismus mit all diesen asiatischen Religionen, alles was von dort herkommt, hat sehr, sehr viel mit Menschenopferungen zu tun gehabt. In Mexiko, die Mayas, die Inkas, sogar auch im Ägyptischen haben wir Menschenopfer. Das hat Gott ganz, ganz klar nie gewollt. Und wir haben das ja auch gesehen, als Abraham aufgefordert wurde, das Liebste, was er hatte, so wie wir es ja von Gott kennen, mit Johannes 3, 16, Gott liebte die Welt so sehr, dass er uns seinen einzigen Sohn gab. Er hat auch das schon im Vorfeld uns deutlich gemacht durch Abraham, aber der musste seinen Sohn eben nicht opfern. Da gab es dann einen Ersatz, da gab es dann einen wieder. Aber wieder war es Blut. Warum? Weil im Blut das Leben drin steckt. Das kriegen wir ganz klar im Wort Gottes gesagt. Es ist der lebenserhaltende Faktor für uns. Und damit das Wichtigste, mit dem ich quasi unterschreiben kann. Aber nicht ich selbst soll mein Blut vergießen oder mich geißeln oder sonst irgendwas machen, sondern ich soll mich auf Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, eben stützen können. Und in diesem Bewusstmachen, Menschen sind ja nun mal auch so, dass sie sehen wollen, hören wollen, um was es geht, ist so ein Bestandteil, ein Bundeszeichen, wie eben auch ein Bundesbestandteil, sehr wichtig. Und daher diese ganzen Tieropfer, die hier notwendig waren. Und für die Juden ist es heute eben sehr, sehr schlimm nach wie vor, dass sie keinen Tempel mehr haben. Der zweite Tempel wurde ja 70 nach Christus von den Römern eingerissen, um diese Blutopfer zu bringen. Und sie haben, tun sich extrem schwer in diesen 2000 Jahren sozusagen, hier einen Ersatz zu finden. Da gibt es also jede Menge Konstrukte, auf die ich jetzt nicht eingehen will oder kann, auch von der Zeit her. Aber sie haben dieses Blutopfer nicht. Und den Schritt zu Jesus hin haben sie in vielen Fällen eben noch nicht geschaffen. Das hat ganz viel mit Religiosität auch zu tun, mit Festgefahrensein in alten Wegen. Und so viel besser sind wir ja auch als Christen, manchmal auch eben auch von der katholischen Seite, nicht. Wir lassen uns so gerne auf das, was wir schon kennen, ein. Also es war schon immer so, das ist schon immer so, das bleibt auch immer so. Es hat funktioniert, also lassen wir es. Aber Jesus hat wirklich revolutionär alles echt über den Haufen geworfen. Für die damalige Zeit, bis heute, ist es für die meisten Juden nicht verständlich gewesen. Und seine Aussage, das haben wir ja jetzt an von Leichnam so deutlich gesehen, seine Aussage, ich bin das Brot des Lebens, iss mein Fleisch, trink mein Blut, das hat die Juden damals schon dermaßen herausgefordert, dass die meisten seiner Jünger, die ihn ja nun massenhaft haben Wunder und Zeichen machen und tun sehen, heilen gesehen, das konnten sie trotzdem nicht begreifen. Obwohl sie die Sache mit dem Blut ganz klar über tausende von Jahren schon kannten, aber sie wussten eben auch, Gott will kein Menschenopfer. Und dass er sich freiwillig hingab, um dieses Blutopfer, dieses Lamm zu sein, von dem auch ihnen im Alten Testament gesprochen ist, das können sie bis heute in vielen Fällen noch nicht begreifen oder wollen es nicht begreifen. Die Rabbiner haben bis heute Jesaja 53, in dem ja drin steht, durch seine Striemen sind wir geheilt, in seinen Wunden sind wir geheilt und viele andere wunderbare Stellen wird nicht gelesen. Es ist fast, als würde diese Stelle, die Hauptstelle, die auf Jesus hinweist und ganz klare Aussagen gibt, würde die verschwiegen werden. Ja, und da fehlt den Menschen fehlt eben sehr vieles, in dem Fall leider auch durch die Leitung, durch die Rabbiner, weil wenn ich es weglasse, muss ich es nicht erklären. Und genau das tun aber sehr viele junge Leute, auch sehr viele messianische Juden, die wirklich überführt wurden vom Heiligen Geist, indem sie ganz klar eine Begegnung mit Gott hatten. Irgendwann in Schwierigkeiten, in Notsituationen, haben die meisten von ihnen, mit denen wir sprechen können, haben eben geschrien, wenn es dich gibt, Jesus Christus, und du bist der Sohn Gottes, dann zeig es mir. Und ich habe einige Zeugnisse, ich lese gerade ein super spannendes Buch als so eine Bundesbeziehung heraus von Judenvolk, die hier ganz viel auch als messianische Jüdin zu berichten hat. Aber nochmal diesen Blutsbund. Es ist uns nicht, auch als Christen, als Katholiken, wie als evangelische oder freikirchliche, es ist uns noch nicht tief genug ins Herz, in den inneren Menschen, kann man sagen, ins Gehirn hineingefallen, was es bedeutet, dass Jesus sein Blut für uns gegeben hat. Denn es ist der Bestandteil, der für Gott von Anbeginn der Zeit mit seinem Volk, mit den Menschen, die er nach seinem Ebenbild geschaffen hat, zum wesentlichen Versiegelungsbestandteil, wie das ist, wie eine Unterschrift eben geworden ist. Wenn ich jetzt als Nachfolger Christi oder einfach auch als gläubiger Jude eben mir diesen Bund und die Bundesbestandteile nicht mehr vor Augen führe, was es bedeutet, mich mit Gott in eine Beziehung einzulassen, wo ich es schon zu selbstverständlich nehme, dann falle ich so oft aus diesem Bund heraus durch Überschreitung der Bundesbeziehung. Ich breche den Bund. Und dieses Brechen des Bundes, ob das jetzt leichte, mittelschwere oder ganz schwere Sünden sind, das will ich gar nicht diskutieren, sondern ich breche den Bund meistens unbewusst durch Ablenkung, durch Fahrlässigkeit, durch falsches Vorbild. Es gibt also wirklich tausende von Gründen, warum das passieren kann. Aber wir haben einen Heiligen Geist, der uns bei Schavuot, der uns bei Pfingsten zur Seite steht, der uns extra von Jesus gegeben wurde, damit wir hier hineinkommen. Und es darf und es muss ein Gebet von uns sein, dass mehr und mehr unserer Brüder vom jüdischen Volk wirklich hier auch die Augen geöffnet werden. Und das können wir am besten durch ein praktisches Leben. Also nicht nur durch Missionieren und ich schenke dir eine Bibel, sondern sie haben in ihrem Gebot, die Gebote, die im Alten Testament dann nach den 10 Geboten noch sehr viel schöner ausgelegt sind, in der Bibel selber, durch Beispiele. Gott gibt ganz viele Beispiele, damit wir auch begreifen, was er mit so einer Richtlinie her meint. Ich habe zum Beispiel heute Morgen hier mit dem Leiter von Emaus, habe ich eines dieser Bundesgebote gesprochen, weil man ja auch immer wieder in Leitungsfunktionen mit Schwierigkeiten zu tun hat. Und dieses Übel hinter einem Menschen herregen, Loshara nennt sich das in Hebräisch, das ist das Brechen eines Bundesgebotes. Und Miriam hat als Schwester von Mose das ganz knallhart sehr schnell erlebt. Sie hat ihren eigenen Bruder Mose hinter seinem Rücken gemeckert und gejammert und wollte seine prophetische Berufung nicht mehr ganz stehen lassen. Und sie hat sofort Aussatz bekommen. Sie wurde weiß wie Schnee. Also sehr viele Hautkrankheiten heute haben ihren geistigen, seelischen Ursprung in diesem schlechten Reden. Und das hat was mit Lügen, mit Halbwahrheiten, du sollst nicht begehren deines anderen Hauses und so weiter zu tun. Vielleicht sind die 10 Gebote ja gar nicht so schlecht, wenn wir das uns mal tatsächlich auf die heutige Zeit gesehen auch nochmal neuer anschauen. Und ich will gerade ein kleines Zitat mal geben von Dr. Christoph Hesselbart, das fand ich einfach so bemerkenswert, der diesen Satz geprägt hat: Leben oder Tod, Wohlergehen oder Not, Vitalität oder Krankheit, Fluch oder Segen sind weniger ein Zufall, als wir es uns vorstellen. Es hat sehr viel mit dem Bundesverhältnis zwischen Gott und den Menschen zu tun. Im Bund mit Gott wird uns gezeigt, was wir hier zu erwarten haben. Und er hat recht. Ich muss wirklich sagen, er hat auch ein paar Büchlein geschrieben. Sehr aktiver Mann in Heilung, auch mit seiner Frau im großen Dienst hier in Deutschland. Aber er hat diese Ursachen, diese Wurzeln wirklich auch auf Segen und Fluch, auf das Einhalten des Bundes zurückgeführt. Und der Mann ist weit über 70, der hat auch schon ein bisschen Erfahrung, so wie viele unserer Bischöfe. Und wir müssen uns einfach nochmal in der Bedeutung des Wortes Bundes klar werden, dass Gott sagt, ich will einen Bund aufrichten. Also er selber, 1. Mose 16, 6, 18 sagt, ich will einen Bund aufrichten. Und zu einem Bund gehören immer zwei, also entweder er als Gott und wir als Menschen oder wir als Menschen untereinander, aber es ist ein Rechtsverhältnis. Und dieses Rechtsverhältnis bestimmt eben auch alles, was zwischen Himmel und Erde, also zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt geschieht. Und wenn wir wissen, dass es Flüche gibt, wissen wir auch, dass es gefallene Engel gibt, die uns also gar nicht so wohlgesonnen sind und die für diese Flüche auch verantwortlich sind. Das hebräische Wort für Bund heißt Berit und es heißt dazu, es ist eine Klarstellung von Rechtsverhältnissen. Es ist eine Klärung, eine Bestimmung, eine Festsetzung, ein feierlicher Vertrag mit gegenseitigen Verpflichtungen, die normalerweise zwischen Menschen geschlossen werden. Aber hier ist es eine Verfügung Gottes. Und Gott setzt die Richtlinien fest und der Mensch kann zustimmen. Und hier haben wir noch einen weiteren ganz wichtigen Bestandteil, der nur in solchen Verhältnissen zwischen Gott und den Menschen gilt. Wir können freiwillig diesem Bund zustimmen. Wir werden nicht gezwungen. Im Krieg gibt es da schon andere Verhältnisse. Da werden zwar auch Bündnisse geschlossen, aber der Sieger bestimmt, was der Verlierer zu tun hat. Und er hat es zu tun. Es ist auch vertragsmäßig festgelegt. Ein Ehebund ist ein freiwilliger Bund. Und das ist der letzte Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Das ist der Ehebund am Sinai. Und wir werden für dieses Bündnis vorbereitet als Braut Christi. Und das ist etwas, was ich hier noch ganz besonders betonen will. Dieses Vorbereiten, Braut zu sein, in ein Bundesverhältnis zu Jesus als Braut zu kommen, das ist nicht nur einfach so vom Himmel gefallen. Darüber schreibe ich ja jetzt auch wieder ein neues Buch über die Tage der Braut. Da wird sehr genau aufgelistet, was bedeutet es, hier weiterzugehen. Also vielleicht werden wir das nächste Mal ja noch ein bisschen über eine jüdische Hochzeit und die Rolle des Vaters darin sprechen können. Aber unser tägliches Leben, unsere Gesundheit, unsere Familie, das Glück, die Fülle haben sehr viel mit diesem Bund zu tun. Wenn ich im Bund mit Gott bin, und zwar rechtsgültig, dann übernimmt er den Schutz. Das hat er ganz klar zugesagt. Er gibt uns Fülle, er gibt uns Versorgung, er gibt uns Schutz. Wenn also bei mir familiär oder persönlich durch Unfälle, durch Krankheiten, durch alle möglichen Missgeschicke, die im täglichen Leben auch passieren, gehen, immer wieder wird was geraubt, ich baue was auf und verliere es wieder. Das kann ich von mir, allein wenn ich mein Leben betrachte, kann ich das nun auch sehr deutlich sehen und hab mich deswegen ja auf den Weg gemacht, wieder zurück in dieses Bundesverhältnis, weil ich nie gesagt bekommen hat oder nie gezeigt bekommen habe, dass ich gar nicht als Gläubige, Katholikin zu dem Zeitpunkt ja auch noch, in den Bund so richtig drin will, weil noch ganz viele Flüche und andere Probleme bei mir in der Familie und in meinem eigenen Leben waren. Und erst mit dem Wiederlernen, die Bundesrichtlinien zu kennen, einzuhalten, aber auch auszuräumen, da wo noch einiges nicht in Ordnung war, hat sich bei mir zum Beispiel die Gesundheit wieder wirklich erstaunlich verändert. Ich habe seit 10 Jahren keinen Arzt mehr besuchen müssen, großartig, außer mal am Zahnarzt gelegentlich oder ein paar Massagen. Aber die Dinge, die meine Mutter noch so stark belastet haben, auch mein Vater, der mit Krankheit gestorben ist, die sind bei mir mit mittlerweile 60 Jahren bisher nicht zum Zug gekommen. Und ich halte persönlich das genau darauf auch zugute, dass ich vom Heiligen Geist dahin geführt worden durfte, den Bund überhaupt zu begreifen, in den Ansätzen natürlich erstmal nur, wir lernen ja, aber auch aufzuräumen, richtig in meinem Leben aufzuräumen und Buße zu tun. Und das ist schon letztes Mal angeklungen und ich kann es wieder sagen, wenn wir den Bund überschreiten, wenn wir Fehler machen, falsche Entscheidungen treffen und den Bund bewusst oder unbewusst dadurch brechen, haben wir Buße. Wir haben diese Möglichkeit in einem viel, viel stärkeren Maße wie auch im Jüdischen, obwohl da auch Buße und entsprechende Bußsagegebete und andere Sachen da sind. Aber wir haben eben das Blut. Und das Blut wird immer, das Blut Jesu Christi wird uns immer freiwaschen, wenn ich ein aktiver Nachfolger Jesu bin. Also ich muss immer wieder einfach sagen dürfen, Jesus, ich gehöre dir und ich glaube an dich und ich stelle mich auf dein Wort und ich stelle mich auf dein Bund und ich bitte dich, dass du hier auch Klarheit schenkst, wo bei mir in meinem Leben, in meiner Familie Dinge nicht in Ordnung sind, wo du mir das zeigst und wo ich Buße tun kann und weiß, ich werde dann wieder geheilt und gereinigt. Und wir erleben das heute. Wir erleben heute im großen Stil auch wieder Heilungen von schweren Krankheiten, wo solche Bekenntnisse von Fehltritten, wo solche Vorfahrensgeschichten ans Licht kommen, aber dadurch häufig genug auch die Fallstricke, in die ich selber reingetappt bin und damit auch selbst in diese Sünde gefallen bin.
Ganz herzlichen Dank, Anna-Maria Malkusch. Sehr beeindruckend, der Blutbund, der auch ein Brautbund ist. Und ja, dass wir gereinigt sind durch das Blut Christi, immer wieder die Möglichkeit haben, auch im eucharistischen Leib und Blut diesen Bund zu erneuern. Christus selber, der den Bund andauernd mit uns erneuert. Ist dieses Bewusstsein in Emmaus, wo ja Christus auch beim Brechen des Brotes oder auch im Blut erkannt worden ist, ist dieses Bewusstsein dort noch verstärkt, vertieft, gefeiert worden auch?
Ja. Ja, das bringt mich zu den aktuellen Ereignissen. Das bringt mich jetzt wirklich zu von Leichnam, wo ich am Anfang schon gesagt hatte, wir haben hier eine Jugendgruppe gehabt von Amerikanern, von katholischen Amerikanern. Und wir haben eine wunderschöne Prozession hier auf dem sehr großen Grundstück von Emmaus, wo ja auch die alten Basiliken ausgegraben sind, feiern dürfen mit einem sehr, sehr, sehr tiefen Verständnis. Also auch der hiesige Leiter, Pater Franz, den ich also von Herzen schätze und der uns sehr bewegende Worte schon morgens in der Messe weitergegeben hat, hat uns das auch nochmal bewusst gemacht. Und Emmaus als Zeichen für den Bund zu nehmen, als Zeichen für das Aufwachen, für das Sehen, was das Brotbrechen bedeutet. Daran haben sie ihn erkannt. Er hat sich so lange Zeit mit ihnen unterhalten, auf dem ganzen Weg stundenlang haben sie über alles Mögliche diskutiert und gesprochen, eine sehr jüdische Eigenschaft, diskutieren und austauschen. Aber sie haben ihn nicht als ihren Messias erkannt. Und das ist genau das, was heute bei den Juden ja auch ist. Sie erkennen ihn nicht als ihren Messias. Aber als er in Emmaus angekommen ist, was übrigens heiße Quellen auch heißt, und das hat was mit Wasser zu tun und mit Heilung zu tun, da sind ihnen die Augen aufgegangen. Dieses Brechen des Brotes, diese Aussagen Jesu Christi, ich bin das Brot des Lebens. Du musst mich wirklich essen, du musst mich trinken. Die Eucharistie als Geheimnis ist auch immer wieder der wichtige Punkt, an dem ich, bei dem Evangelischen ist es ja das Abendmahl und so hat es Jesus auch gefeiert als Abendmahl. Es ist einer der wichtigsten Schritte, aber für mich kann ich nur sagen, lasst es nicht einfach nur in einem Ritual sichtbar werden. Also ich gehe zur Kommunion, ja, gehört zum Gottesdienst dazu, aber ich denke mir nichts mehr dabei. Ich tue nichts mehr dabei. Wenn ich schon die Zeit vielleicht nicht habe, regelmäßig zur Buße, zur Beichte zu gehen, um ernsthaft zu bekennen, um was es geht, um wirklich den Heiligen Geist zu bitten, ich will zur Beichte gehen, damit ich etwas loswerden kann. Und ich will es nicht einfach nur sagen. Ja, ich weiß noch, als ich eine Jugendliche und sehr rebellisch war, meine Eltern haben mich dann auch immer wieder zur Beichte geschickt und da war nicht allzu viel Überzeugung dabei. Dann saß ich in dem Beichtstuhl oder kniete in dem Beichtstuhl und habe dann eben bekannt, dass ich mal wieder Schwierigkeiten mit meinen Geschwistern hatte und nicht ganz ehrlich zu den Eltern war. Und dann habe ich den Gottesdienst geschwänzt oder andere Sachen. Aber dass das noch mir aufgetragen hat, 3 Ave Maria und 2 Vater Unser oder was es eben war, das hat man dann runtergeleiert. Also ich zumindest damals, muss ich echt bekennen, war da nicht so richtig bei der Sache und damit war es gegessen. Das ist es nicht. Wir müssen wirklich den Heiligen Geist bitten, uns ernsthaft hier in diese Beichte hineinzuführen, uns ernsthaft in diese Buße zu führen, denn das heißt Umkehr. Das heißt nicht einfach nur, ich bekenne was, damit ist es vom Tisch gewischt, sondern es sollte mir ins Herz fallen. Und wir haben hier in Emmaus wirklich auch ganz berührende Szenen erlebt, wo die Menschen auf die Knie fallen, wo wirklich eine tiefe Berührung Gottes da war, ich auch, und Überführung da war in dieser Erkenntnis, er ist meine Nahrung, er ist mein Brot. Er ist das geistige Brot, aber er ist auch der Versorger, der dafür sorgt, dass ich Arbeit habe oder Aufträge habe und Geld verdienen kann, nicht arbeitslos bin. Das sind ganz, ganz verschiedene, sehr, sehr praktische Sachen und die haben sich hier in Emmaus ganz deutlich gezeigt. Und mein Gebet ist tatsächlich auch, gerade auch jetzt durch das, was wir gesprochen haben, das Brechen des Brotes soll unsere Brüder, und ich bin ja Jüdin und dafür sind es für mich wirklich auch Geschwister, soll ihnen die Augen öffnen. Wie so ein Donnerschlag, wie so ein Posaunenschlag. Das war das, was damals passiert ist. Erst damit haben diese 2 Jünger plötzlich erkannt, das ist unser Messias, das ist unser Leiter, unser Herr und hat nicht unser Herz gebrannt. Und das ist auch das, was ich vielen unserer Geschwister wünsche, dass ihr Herz brennt, damit sie erkennen. Aber wir selbst als Christen brauchen dieses Brennen im Herzen wieder ganz neu. Ich glaube, wir haben in vielen, vielen Fällen, gerade die Älteren, weil schon so viel Übung drin war und damit auch ein bisschen zu viel Routine, dieses Brennen im Herzen nicht mehr. Aber die jungen Leute, die hier waren, die brennen. Die haben Zeugnisse aufgenommen, sie hängen an den Lippen von dem, was Jesus wirklich macht. Und sie haben eine Begeisterung, da wird es einem ganz warm im Herzen. Also zumindest ging es mir so. Und ich kann nur wirklich sagen, Vater, ich danke dir, ich segne diese jungen Leute. Und ich bin überzeugt, die ganze Schweiz ist voll junger Leute, die hier auch aufbrechen wollen und dieses Bundesverständnis neu für sich gewinnen und auch die Schritte der Reinigung und Heiligung gehen, damit wir wieder zu Jüngern Jesu Christi werden können. So richtig mit Schmackes, sagen wir so schön in der Pfalz in Deutschland. Und das wünsche ich uns allen von ganzem, ganzem Herzen. Dass jeder von uns bekennt und erkennt, egal welches Alter, Jesus, du bist mein Erlöser. Und ich möchte das wieder ganz, ganz neu, ganz frisch erleben dürfen. Hilf mir wieder in diese Liebes- und in diese Bundesbeziehung hineinzukommen.
Sie, das Lamm Gottes, das Lied von Anja Lehmann, das wir jetzt hören.
Sie, das Lamm Gottes, das die Sünden trug, starb für uns. Und wir gedenken, dass dem, der zu ihm kommt und ihm vertraut, alle Schuld vergeben wird. So teilen wir dieses Lebensbrot, erinnern uns nun an seinen Tod, sein Vater. sichtbar durch den Wein. So kommen wir zum Tisch des Herrn. Als Lösegeld gab Christus seinen Leib für dich hin. Iss und gedenke durch seine Wunden überwinden. Und macht uns eins, so teilen wir dieses Lebensbrot. Erinnern uns nun an seinen Tod, sein Liebesbund wird sichtbar durch den Wein. So kommen wir zum Tisch des Herrn. Von aller Sünde heilt, floss für dich. Trink und gedenke, er starb für uns, lädt jeden zu sich ein. Ewig leben wir mit ihm. So teilen wir dieses
Ja, wir kommen schon wieder zum Schluss von dieser Sendung. Wir sind verbunden mit Anna-Maria Malkusch, die heute in Emmaus ist und uns auch das Zeugnis gegeben hat, wie Fronleichnam dort gefeiert worden ist. Anna-Maria Malkusch, diese Sendungen sollen uns ja auch helfen, an die Wurzeln unseres Glaubens zu gehen. Eben das hebräische Denken, das ja auch ganz tief ist und das auch zu unserer Wurzel gehört. Darf ich dich noch um ein Abschlusswort bitten?
Ja, ich denke, gerade dieses Emmaus zeigt uns, dass wir hier an die Wurzeln unseres Glaubens, unseres christlichen Glaubens, unseres Glaubens an Jesus Christus von Nazareth eben zurückgeführt haben. Und noch eins, weitergehend eben an den Bund. Das ist etwas, was mit unserem Glauben von Anbeginn der Zeit zu tun hat. Und da haben wir die älteren Brüder, die es uns vorgemacht haben, die es uns vorleben und denen wir auch durchaus in diesen Dingen nacheifern dürfen, unter dem Aspekt, den wir vom Neuen Testament durch Gnade und durch Liebe durch Jesus eben bekommen haben. Und daher darf ich und möchte wirklich jeden, der zuhört und auch alle, die das später mal vielleicht noch hören, auffordern, unter dem Aspekt die Wurzeln unseres Glaubens wiederfinden zu sollen, zu einem neuen Verständnis des Bundes und meiner Verpflichtenden, meiner Rechte und meiner Pflichten als Nachfolger Jesu, als gläubiger Mensch, der Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist in seiner Mitte weiß, zu bekommen, sich hier neu wieder ausrichten zu lassen auf den Bund und wo ich den Bund nicht in meinem Leben, in meiner Familie einhalte, denn das sind die Wurzeln. Der Bund, die Feste, der Schabbat, das sind Wurzeln. Und dieses Verständnis wieder bewusst zu bekommen, das darf auch, denke ich, eine kleine Aufgabe hier von uns allen sein.
Ganz herzlichen Dank. So waren wir heute ein bisschen auch zu Besuch in Emmaus durch diese Sendung. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie das nächste Mal wieder in Adliswil im Studio sind.
Ja, genau.
Wünschen Ihnen noch alles Gute, Gottes Segen.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja. Euch auch und eine gesegnete Zeit.
Ganz herzlichen Dank.
Die Sendung haben wir produzieren dank Ihrer Spende. Herzlichen Dank dafür.